In Teilen der Medien dominiert immer noch der Fall Colin Fernandes und Christian Ulmen, worüber weniger gesprochen wird, worüber vor allem weder in Talkshows noch auf irgendwelchen Demonstrationen gesprochen wird, sind die Übergriffe durch Migranten, durch muslimische Migranten in den deutschen Jugendzentren, beispielsweise in Berlin oder eben im niedersächsischen Zeven. Die Bild-Zeitung hat nun eine Bestätigung, eine eidesstattliche Versicherung von Mitarbeitern veröffentlicht, worin diese bestätigen, dass diese muslimischen Täter ganz explizit vor der Polizei geschützt werden sollten. In der eidesstattlichen Versicherung heißt es: Vergewaltigung durch einen männlichen Besucher des Jugendzentrums Wutzkiallee. Zudem haben wir berichtet, dass das Opfer berichtete, dass von den Straftaten Videos durch die Tätergruppe gemacht wurden, womit das Opfer regelmäßig erpresst wird. Auch versucht die Tätergruppe, die jüngere Schwester des Opfers zu treffen, zu bewegen. In diesem Zusammenhang informierten wir die Sozialraumkoordinatorin, dass eine Anzeige stattfinden muss. Die Sozialraumkoordinatorin sah von dieser ab, da sie eine Marginalisierung der Tätergruppe befürchtete. Sinngemäß äußerte sie, dass die muslimischen Jungen bereits genug im Visier der Polizei seien und sie einen Generalverdacht verhindern möchte. Weiterhin schreiben sie: Wir geben den Inhalt des Gesprächs nach bestem Wissen und Gewissen wieder. Die Schilderung beruht auf unserer eigenen Wahrnehmung und uns ist bewusst, dass eine falsche eidesstattliche Versicherung strafbar ist. 156 Strafgesetzbuch Berlin, den 23.03. Hier unten sehen wir Sarah Nagel, das ist die zuständige Jugendstadträtin der Linken. Die hatte nach dem ersten Bildbericht, denn die Bild hat diesen ganzen Fall öffentlich gemacht, hatte sie beteuert: Mit heutigem Stand möchte ich klarstellen, es gab keinerlei Versuche, die Vorwürfe zu vertuschen. Außerdem erklärte sie, der Hintergrund der Täter spielte zu keinem Zeitpunkt eine Rolle für den Umgang mit den Vorfällen. Die Tatsache, dass mitten in Deutschland ein solcher Fall überhaupt existiert, dass es überhaupt zu so etwas in einem Jugendzentrum kommen kann, das ist der eine Skandal. Dass dann aber herauskommt, dass von offizieller Seite aus die Täter hier, laut dieser eidesstattlichen Versicherung, geschützt werden sollten, weil es sich ja um die armen Muslime handelt, ja die arme marginalisierte Gruppe. Da kann man mittlerweile ja sogar vielleicht im Umkehrschluss sagen, kann es sein, dass unsere polizeiliche Kriminalstatistik oder die Daten, die vorliegen, vielleicht sogar harmloser sind als die Realität tatsächlich, wenn ja hier im ganz großen Stil vertuscht werden soll? Heißt, entgegen der gängigen Behauptung, dass ja die armen Migranten viel häufiger kontrolliert würden, scheint es ja nun so, dass wir zumindest in Teilen der Politik in unserer Bundeshauptstadt Personen haben, die diese migrantischen muslimischen Täter aktiv schützen. Am heutigen Mittwoch wird im Bezirksparlament in Berlin-Neukölln über einen Abwahlantrag der CDU abgestimmt. Dabei geht es um einen Dringlichkeitsantrag. Das heißt, die anderen Parteien, also die SPD und die Grünen, die müssten auch mitziehen. Dann könnte über ihre Abwahl noch im April in erster Lesung abgestimmt werden. Dazu hat sich der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bezirksparlament Neukölln gegenüber Welt geäußert.
Ja, also nach diesen Vergewaltigungsvorfällen in dem Jugendzentrum in Berlin fordern Sie jetzt, dass die zuständige Jugendstadträtin von den Linken, Sarah Nagel, ihren Hut nehmen muss. Welche Reaktion haben Sie bereits bekommen auf diese Forderung und wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingen wird, die Frau abzusetzen?
Zunächst erstmal muss man sagen, dass es aufgrund des Fristablaufes und unserer relativ späten Kenntnisse ohne einen Dringlichkeitsantrag nicht geht. Das heißt, wir müssen den Antrag auf Abwahl zunächst erstmal formal heute einbringen. Das können wir nur, wenn die Mehrheit der Bezirksverordnetenversammlung mit 2/3 für eine Dringlichkeit, sogenannte Dringlichkeit, stimmt. Uns liegt viel daran, diesen Antrag einzubringen, damit die Bezirksstadträtin endlich ins Handeln kommt. Da sehen wir das große Defizit. Und wenn auch Mitbewerber jetzt sagen, das wäre Wahlkampfgetöse, dann ist das mehr als unverständlich. Denn uns geht es darum, jetzt schnellstmöglich in die Aufklärung zu kommen. Und das geht aus unserer Sicht nur mit dem entsprechenden Druck eines Abwahlantrages, der formal, sofern die Dringlichkeit heute beschlossen werden würde, heute als erste Lesung aufgerufen werden würde und erst im April, also lange nach der Sondersitzung vom nächsten Montag, endgültig entschieden würde. Wenn wir dies nicht tun, würde der Abwahlantrag eben erst im April eingereicht werden können, regulär. Es wäre dann die erste Lesung. Wir würden dann im Mai letztendlich erst zu einer Entscheidung über die Abwahl kommen.
Oh je, also alles langwierig und kompliziert. Nun haben wir im Beitrag ja auch schon ein Zitat gehabt von Jugendstadträtin Sarah Nagel, die also alle ihre Vorwürfe zurückweist und gesagt hat, man hat eben wegen der Strafanzeige immer auf die Zustimmung des Opfers gewartet. Was entgegnen Sie da?
Ja, die Seite der Strafanzeige, die wird sicherlich die Polizei jetzt aufklären und die Staatsanwaltschaft, wer wann hätte zu welchem Zeitpunkt Strafanzeige stellen müssen. Uns geht es tatsächlich um die politische Aufarbeitung und auf die Konsequenzen der handelnden Personen. Also wer hätte denn in einem solchen Fall Anzeige stellen müssen? Gibt es eine Verantwortung der Amtsleitung oder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also wer hätte hier handeln müssen, auch letztendlich um das Opfer zu schützen, aber auch eben die Jugendeinrichtung vor Wiederholungstaten zu schützen? Denn offensichtlich gab es da keinerlei Konsequenzen personeller Natur.
Die Einrichtung ist derzeit geschlossen. Was fordern Sie denn? Also was müsste da künftig passieren? Ist das unter der Leitung, unter den momentan die Verantwortung Tragenden überhaupt so noch möglich, dieses Zentrum zu betreiben?
Also ob das mit diesen handelnden Personen jetzt noch möglich sein wird, das sehen wir eher kritisch. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand gibt es bisher keine Schutzkonzepte für das Jugendzentrum. Die sind normalerweise vorgeschrieben. Da gibt es nichts, kein Schutzkonzept. Also es wurde keine Aufklärung, keine Aufarbeitung angefangen. Das heißt also, wir stehen jetzt noch ganz am Anfang. Und die Vorfälle sind ja nun schon länger als 3 Wochen bekannt und wir sind immer noch keinen Schritt weiter. Hinzu kommt, dass die von der Stadträtin angekündigte Aufklärungskommission von ihr und den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst eingesetzt werden soll. Also da bestimmen die jetzt in der Vergangenheit handelnden Personen über die Aufklärung in der Zukunft. Das kann es aus unserer Sicht nicht sein.
Ja, nicht nur gibt es bislang keine personellen Konsequenzen. Diejenigen, die die ganze Sache aufklären sollen, sind letztlich auch dieselben, die diese Tat im Vorfeld oder ja grundsätzlich überhaupt erst vertuschen wollten, beziehungsweise für eine gewisse Zeit erfolgreich vertuscht haben. Aber wir können beruhigt sein, nicht nur. Aber auf der anderen Seite können wir beruhigt sein. Ja, wir haben die Linken, die versuchen, solche Fälle unter den Teppich zu kehren. Dann haben wir aber auch die Politiker in Deutschland, ja, unseren Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der handelt. Der schiebt nämlich Straftäter ab. Der steht zu seinem Wort. Ja, die CDU, die neue Abschiebepartei, eigentlich wollte es ja Kanzler Scholz schon machen mit der SPD. 4 Straftäter hat man nach Afghanistan abgeschoben. 4. Ja, also kann ich mit einer Hand zeigen, 4 Straftäter. Das sind ja dann im ersten Quartal 2026 schon insgesamt 24 Straftäter. Ende Februar haben wir mitbekommen, dass 20 Straftäter nach Afghanistan abgeschoben sind. Das Ganze fand aus Leipzig statt. Der Bundesinnenminister gegenüber Bild: Abschiebungen auch nach Afghanistan gibt es zwischenzeitlich regelmäßig und regulär. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter. In Deutschland wurden seit der Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Afghanistan im August 2024 rund 131 kriminelle Personen in mehreren Sammelabschiebungen zurückgeführt. Seit Oktober 25 führen Vertreter des Bundesinnenministeriums regelmäßige technische Gespräche mit Taliban-Vertretern direkt in Afghanistan. Bei den Verhandlungen geht es vor allem um die logistische Abwicklung und die Akzeptanz der Rückkehrer. Zielabschiebungen künftig auch ohne Vermittlung anderer Länder durchführen. Im letzten Fall habe ich dann auch beim Innenministerium nachgefragt, wie es denn aussah hier mit Handgeld und Taschengeld. Da wurde dann wiederum darauf verwiesen, dass das nach den regulären gesetzlichen Bestimmungen und so weiter stattfindet. Aber das würden wiederum die einzelnen Länder entscheiden, weil es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn da 20 abgeschoben wurden oder wie jetzt in dem Fall 4, dass die alle aus demselben Bundesland kommen und, weiß nicht, aus derselben Abschiebehaftanstalt. Nein. Da muss man überall nachfragen. Zusätzlich, ich bin da dran, ich bin da auch zuversichtlich, dass natürlich jeder von denen weiterhin so ein großzügiges Handgeld oder Taschengeld bekommt, womit sie dann wieder richtig durchstarten können. Wir erinnern uns, in dem einen Fall waren es 1.000 Euro pro Person, Jahresdurchschnittseinkommen in Afghanistan ungefähr 600 Euro, über den Daumen plus minus. Da kann man schon mal gut 2 Jahre mit hinkommen mit der Kohle. Das ist der Stand in Deutschland. Straftaten, schwerste sexuelle Übergriffe, echte analoge Vergewaltigungen, die werden vertuscht durch die politisch Verantwortlichen, durch die politische Linke. Gleichzeitig stellt man sich aber hin und sagt, oh mein Gott, alle Männer so schlimm im Fall von Colin Fernandes. Der Grund ist ganz einfach. Der mutmaßliche Täter in diesem Fall ist der Prototyp linke deutsche Mann, auf dem man rumhacken kann, ja, der so ein bisschen dümmlich aussehende, vielleicht leicht dickliche, der dumme Christian, auf dem kann man rumhacken, der ist das dankbarste Opfer. Im Fall der Migranten handelt es sich um marginalisierte Gruppen, die man schützen muss. Und jetzt ist es so, das muss man leider so deutlich sagen, Christian Ulmen hat bislang nachweislich gar nichts getan. Ja, es gibt da noch kein Urteil in irgendeiner Form. Das, was ihm lediglich vorgeworfen wird, ist irgendwelche Videos oder Fotos, die seiner Frau ähnlich gesehen haben sollen. Die soll er verschickt haben und dann soll er mit einer KI-Stimme Telefonsex mit irgendwelchen Männern aus ihrem Umfeld gehabt haben. All das sind die Vorwürfe, die gleichgesetzt werden mit beispielsweise dem Fall Pellico, ja, 100-facher Vergewaltigung oder irgendwelchen anderen grauenhaften Straftaten. Das muss man sich mal überlegen. Und was ein interessanter Fakt noch ganz am Ende dieses Videos. Es wird ja über den Fall Colin, ehemals Ulmen Fernandes, wird ja jetzt hoch heiß her diskutiert, berichtet, seit es diesen Spiegelbericht gibt und seit man einen mutmaßlichen Täter, nämlich ihren Ex-Mann Christian Ulm, genannt hat. Vorher, am 13. März, sie war beim Kölner Treff, zu Gast in dieser Talkrunde, hat sie auch davon gesprochen, es hat keinen interessiert. Monatelang zuvor, es gab eine zweiteilige Reportage im Jahr 2024, Anfang Dezember, es hat niemanden interessiert. Niemand in Deutschland hat sich für den Fall Colin Fernandes und irgendwelche KI-Deepfake-Porno-Kacke interessiert. Niemanden hat's gejuckt. Keine von diesen ganzen selbsternannten Feministen da draußen, es war euch vollkommen egal, bis zu dem Zeitpunkt, als jetzt mutmaßlich bekannt wurde, oder bekannt wurde, dass der mutmaßlich Christian Ulmen, ja, ganz viel Konjunktiv, keiner weiß es, von ihm hört man nichts, weiß ich nicht, vielleicht hat er Suizid begangen mittlerweile, wissen wir alles nicht. Erst als rauskam, dass es der weiße Mann war, der Ex-Ehemann von ihr, erst seit diesem Zeitpunkt sind alle auf diesen Zug mit aufgesprungen. Vorher hat es keinen von euch elendigen, verdammten Heuchlern da draußen interessiert. Es war euch allen egal. Es war euch vollkommen egal. Jedem Einzelnen von euch. Das ist bezeichnend. So wirft man doch den bösen Rechten oder Rechtsextremen oder wem auch immer oder der AfD ja liebend gerne vor, dass man sich ja nur für Verbrechen interessieren würde, wenn sie von Migranten oder Ausländern begangen werden. Jetzt führt euch das mal kurz vor Augen, dieses Szenario. Ja, wir haben Politik, die vertuscht, weil es migrantische Täter sind. Wir haben den Fall einer Frau, der erst interessant wird für irgendjemanden da draußen, für die Medienwelt, für die ganzen Linken, für die jetzt irgendwelche Forderungen aufstehen, ganzen Pseudo-Feministen-Quatsch, die sich erst dafür interessieren, als herauskommt, angeblich, dass es der böse weiße Ex-Ehemann gewesen sein soll. Nehmt das einfach mal mit. Vielleicht auch für die nächste Debatte, fürs nächste Gespräch mit der linksgrünen versifften Nichte oder dem Neffen oder wem auch immer. Ja, ihr merkt schon, macht mich ein bisschen sauer. Wühlt mich ein wenig auf innerlich. Teilt mir gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren mit. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.